Amen. Hey, ein wunderschöner guten Morgen. Schön, dass du da bist heute Morgen, dass wir gemeinsam wieder Gottesdienst feiern dürfen. Ich habe heute Morgen schon ein paar begrüßt, die zum ersten Mal da sind. Herzlich willkommen. Lass uns Ihnen mal einen großen Applaus geben. Schön, dass ihr da seid. Fühlt euch wie zu Hause, dürft euch auch so benehmen. Auch am Livestream herzlich willkommen, dass ihr mit eingeschaltet habt und dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich heute Morgen, Sascha zu begrüßen. So, Sascha ist Pastor von der Gemeinde Gottes in Almersbach. So, ich darf ihn schon mehrere Jahrzehnte kennen. Wir sind gemeinsam in dem gleichen wunderbaren Dorf groß geworden, haben gemeinsam eine großartige Teenie- und Jugendleiterin gehabt. Und über Sascha kann man ganz, ganz viel Positives sagen. Aber ich habe nur eins rausgenommen. Sascha ist für mich ein glaubensstarker Mann. So, das bewundere ich an ihm, das wertschätze ich nur aus und das bewundere ich. Sascha, schön, dass du da bist heute Morgen. Lass uns immer einen herzlichen Willkommensapplaus geben. Dankeschön.
Ein bisschen peinlich nach so einer Vorführung hier, ne? Nee, also vielen Dank, Stuvi, für die schönen Worte. Ja, mein Name, wie schon gesagt, hier der Sascha. Und ich freue mich, hier zu sein. Wir sind auch wirklich tief verbunden. Und es ist für mich ein Privileg, euch heute Morgen dienen zu dürfen. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich meine, ich bin es nicht gewohnt, zwei Gottesdienste hintereinander. Ihr seid der Hammer. Also wirklich, dass ihr das so macht. Ich komme mir vor wie so ein Déjà-vu. Kennt ihr das so? Täglich grüßt das Murmeltier. Habe ich doch vorher schon gemacht. Okay, nein, ist super, ist super. Keine Angst, ich mache nicht die gleiche Predigt, ja, aber trotzdem, freue mich auf jeden Fall. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich bin 46, das ich habe gerade gedacht, ich wollte 45 sagen. 46 schon und seit 2003 verheiratet, 3 Kinder und seit 11 Jahre Senior Pastor, quasi hauptamtlich leitender Pastor der Gemeinde. So, und davor war ich Banker. Habe dort 11 Jahre gedient, sage ich immer. Und schön, auch ein paar Ex-Kollegen hier zu sehen. Sehr schön. Freue mich. genau, einfach so viel zu meiner Vita, das reicht. Und jetzt gehen wir mal zum Text. Ihr dürft gerne die PowerPoint einblenden. Überrascht von Gnade ist heute das Thema. Bevor wir anfangen, jeder von euch kennt bestimmt diese Situation, wo man überlegt, wie rede ich über Gott? Also ihr kommt in einer Situation in der Arbeit, vielleicht während der Pause oder ihr seid irgendwo im Spiel unterwegs oder in einem Verein oder was auch immer und dann kommt das Gespräch Glaube auf. Und ich weiß ja, wie das so ist, dann ist es so ein bisschen peinlich oder vielleicht manchmal auch ist man zurückhaltend und will nicht gleich hier Vollgas geben. Aber die Frage ist immer so, wie rede ich jetzt darüber und wie mache ich denn, weiß, was ich glaube und wer Gott wirklich ist. Und ich fand es immer, oder ich finde es manchmal herausfordernd und ich möchte euch heute ein bisschen was zur Hand geben, wo ich denke, es ist elementar wichtig ist, dass wir das kapieren, wenn wir über den Glauben reden. Weil das ist ja gar nicht so einfach. Also ich erinnere mich, als ich Zivi war, hatte ich ein paar Kollegen und ich komme da relativ leicht ins Gespräch über Gott, weil ich das auch sehr ernst nehme für mein Leben. Aber es ist manchmal so ein bisschen, rutscht man in die Philosophie-Ecke ab. Ja? Und dann wird auf einmal rum philosophiert über irgendwas da oben und irgendwas im Weltall. Und einer, der hat mir mal gesagt, das weiß ich noch, der hat dann gesagt, ja weißt du, für mich ist Gott da, wo 2 oder 3. Und ich so, oh, der ist gläubig. Miteinander unterwegs sind. Ich so, what? Ja, also jetzt, wenn ich mit jemand anderem rede, dann ist Gott ja auch da. Sei okay. Aber wer ist dieser Gott? Ja, das ist relativ. Ich sage, okay. Also das heißt, wenn ich mit einem Baum rede, ist er auch da. Ja, das ist auch Gott. Aha. Und die Arme, das ist auch Gott. Also überall, also Pantheismus, falls du das sagst, so ein bisschen, alles, wo ich einfach so das Empfinden habe, das könnte Gott sein, das ist es dann letztendlich. Ist es wirklich Gott? Ich möchte uns ein bisschen herausfordern, nicht eine einfache Antwort zu suchen, weil es doch komplexer ist. Wenn wir abdriften in diese Philosophie-Ecke, dann haben wir, denke ich mal, nicht so gute Karten, weil die Argumente da draußen sind ziemlich groß. Und da müsst ihr gut gerüstet sein, um da zu argumentieren. Deswegen, ich möchte eine einfache Methode anbieten, aber jetzt bleiben wir mal da dran. Nur mal zur Horizonterweiterung. Ich habe vorher schon das Beispiel gebracht, und das sind eine meiner 2 Lieblingsbeispiele, um uns mal herauszufordern, über wen wir da reden, wenn wir über Gott reden. Okay? Der größte uns bekannte Stern bisher ist der WOH64. Okay? Dieser Stern ist 2000 Mal größer als unsere Sonne. Also dieser kleine gelbe Punkt da oben, wo Fett Sonne daneben steht, das ist unsere Sonne. Und das ist 2000 Mal größer als unsere Sonne. Wenn man Flugzeug einmal drumherum fliegen möchte, braucht es über 1000 Jahre. Okay? Also heißt, Martin Luther ist damals ins Flugzeug eingestiegen und neulich ausgestiegen. Okay? Einfach mal so, das einfach mal zum Verhältnis. Das sind Dimensionen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und dann wollen wir uns einbilden, dass wir Gott erklären können auf eine Weise, wenn es dann im Psalm heißt, ja, Gott platzierte die Sterne mit seinem Finger. Okay? So 400 Milliarden nur eine Milchstraße. Hier mal einen, da mal einen. Das sieht auch schlecht aus. Okay? Also, welche Vorstellung haben wir wirklich von Gott? Und jetzt gehen wir mal auf unsere Erde zurück und dann gehen wir mal hier auf das Tierbärchen. Ach, ich liebe das. Das Tierbärchen, das ist tatsächlich ein Lebewesen. Haben manche von euch schon versehentlich getrunken. Also das gibt's quasi meistens bei Wasserfälle. Tatsächlich, könnt ihr mal selber nachgoogeln. Und das ist 0,2 Millimeter groß. Sieht man kaum mit dem bloßen Auge. Das sieht wirklich so aus. Du denkst, es ist ein Science-Fiction-Film. Nein, das ist ein Tierbärchen. Perfekt Design, 0,2 Millimeter groß und Hammer, das Viech. Okay, das ist der Hammer. Das Ding hier, das überlebt sogar im Weltall. Das Ding das wird steinalt, also hunderte von Jahre alt. Kannst du nach wieder auftauen, das Ding funktioniert immer noch. Das ist der Hammer. Ich meine, was sich Gott da gedacht hat, brutal. Okay, stell dir das Ding mal vor, wenn das mutiert. Okay, aber das lassen wir es mal. Aber jetzt, das ist Gott. Verstehst du das? Und jetzt will ich meinem Kollegen erklären, wer Gott ist. Ich meine, ich bin ja ausgenockt, wenn er anfängt mit dem schwarzen Loch, oder? Wirklich, wollen wir jetzt dahin? Ah, okay. Ich bin ja so dankbar, dass wir Christen sind. Und das sage ich wirklich jedem. Wenn ich mit Moslems diskutiere, ich bin ja in muslimischer Kultur groß geworden, also ich habe 7 Jahre meines Lebens in Israel gelebt als Kind und das war im arabischen Teil auf dem Ölberg. Und als Kind schon habe ich ganz viele Diskussionen geführt, wer ist besser, Jesus oder Mohammed? Und natürlich, ich habe immer gewonnen. Nee, okay. Aber das war Alltag dort, okay? Aber wer ist das wirklich? Wer ist Gott wirklich für uns? Und jetzt, ich habe es ja schon verraten, Jesus ist Gott für uns. Und ist er wirklich Gott? Jetzt, Jesaja 40 sagt Gott, und Gott stellt sich ja vor als der Ich Bin. Okay? Wir verstehen das nur, wenn man es nicht unterrichtet bekommt, versteht man das nicht, weil wir lesen ja auf Deutsch logischerweise. Keiner von uns liest im Griechischen wahrscheinlich oder im Hebräischen, können nur ganz wenige. Aber wir haben ja heute Apps, wo man das ja nachgucken kann. Ganz bequem, okay, auf dem Handy einfach runter, nicht jetzt, sondern später, einfach runterladen, dann könnt ihr draufklicken. Und immer da, wo im Griechischen Ego I Me steht, okay, ich bin, die Ich Bin-Worte, die ganz berühmten von Jesus, sagt er immer den Namen Gottes. So hat sich Gott nämlich vorgestellt. Müsst ihr euch vorstellen, so ungefähr 200 Jahre vor Christus, also bevor Jesus auf die Welt kam, haben sich ungefähr 70 leitende Rabbiner zusammengetan und haben das Alte Testament übersetzt aus dem Hebräischen ins Griechische. Weil das Griechische war das alte Englisch heute. Kapiert ihr? Also die Weltsprache war Griechisch. Und damit jeder das verstehen kann, hat man das ins Griechische übersetzt. Wir kennen das als die LXX, die Septuaginta. Und die haben das Alte Testament übersetzt. Und da die Stelle, wo Mose vor Gott steht und sagt, wie heißt du denn, steht Ego I Me. Ich bin. Im Hebräischen ist eigentlich nur ein Wort, ist nur bin. Ja? Das heißt also, immer wenn Jesus sagt, ich bin, haben die Juden schon nervöse Finger bekommen und wollten Steine aufheben, um ihn zu steinigen. Könnt ihr in Johannes 5 lesen? Die sagen es ihm sogar ins Gesicht. Wir wollen dich töten, weil du dich Gott gleich machst. Und er sagt, ich bin. Jetzt Jesus, Jesaja 40, wird angekündigt, nämlich Gott sagt, ich werde meinen Boten vor mir herschicken und ich werde kommen auf diese Welt. Das, was wir jetzt an Weihnachten feiern. Wir spulen vor, Jesus wird geboren, kommt in diese Welt, dann sein Verwandter, nämlich Johannes der Täufer, der tritt auf und tauft die Menschen. Die Menschen denken, er ist der versprochene Retter. Und fragen ihn direkt, okay? Da waren ein paar Schwaben, die haben gesagt, ey, sag's uns ehrlich jetzt. Ja? Und er sagt, nein, bin ich nicht. Und dann passiert Folgendes. Er sagt, ich bin der Bote, der den Weg bereitet. Also Jesaja 40, er ist der Bote. Und wem bereitet er nochmal den Weg? Gott. Jahwe. Im Text heißt Jahwe, okay? Das ist der Name Gottes. Ich bin. Und dann kommt Jesus und er zeigt mit seinem Finger, Johannes der Täufer, das ist das Lamm Gottes, dem ich den Weg bereite. Kapiert ihr? Das heißt, Jahwe wird Mensch und kommt und wohnt unter uns. Immanuel. Also Jesus offenbart sich. Das heißt, wenn wir Christen über den Glauben reden, bitte immer auf Jesus zeigen. Anders irren wir komplett ab in die Philosophie, in Dinge, wo wir kein Land sehen unterm Strich, weil es dumm ist, weil wir oft uns da drin verrennen, weil wir denken, wir sind dann klug, intellektuell, irgendwie, du kannst einen Professor, Doktor haben, völlig wurscht, du verrennst dich irgendwann mal und dann bleibst du in der Logik hängen. Komm zu Jesus und zeig mit dem Finger auf Jesus und das liebe ich an meinem Glauben. Ich habe einen Gott, der sich offenbart hat, wie er ist. Und wenn ich dann Jesus angucke und Jesus betrachte, verstehe ich, wie mein Gott ist. Und dann weiß ich, wem folge ich nach. Das ist Gott. Okay, manchmal wird mir doch so gern irgendwas zeigen. Ja? Die Götzenanbeter haben es viel einfacher gehabt. Die haben halt irgendwas zusammengeschnitzt, dahingestellt und gesagt, das ist mein Gott. So, wir können das auch, aber nicht im Sinne vom Götzes, sondern wir können auf Jesus zeigen und sagen, guck mal, das ist mein Gott. Und das möchten wir heute Morgen mal machen. Wir wollen mal auf diesen Gott schauen. Und wir wollen mal schauen auf seinen Charakter. Wer ist denn dieser Gott, dem ich nachfolge und dem ich einlade, alle Menschen, wo alle Menschen noch nachfolgen sollten, wer ist denn dieser Gott? Und da möchten wir mal heute Morgen einen Blick drauf werfen. Jetzt, bevor ich in die Geschichte einsteige, möchte ich euch emotional geschwind in ein Gefühl reinnehmen, okay? Und zwar das Gefühl von, es ist unfair. Kennt es jemand? Wenn was unfair ist. Okay, ich erzähle euch eine kurze Story aus meinem Leben. Es war noch zu der Zeit, als ich Single war, zu Hause lebte mit meiner Familie. Ich habe 3 Geschwister und wir haben in der Regel zusammen gegessen. Und mein jüngster Bruder und ich, wir sind ungefähr 7 Jahre auseinander. Jetzt, ich stelle mal, das ist der Tisch, okay? Jetzt, ich sitze hier, dann sitzt hier meine Schwester, meine Mutter, mein Vater, mein kleiner Bruder und meine kleine Schwester. Ja, habt ihr das Bild? Okay. So, wir essen ganz normal, essen. Mein Vater sitzt neben meinem, wem? Kleinen Bruder, okay? Der ist 7 Jahre jünger ist wie ich so. Ich war ungefähr 18, 19, keine Ahnung. Und wir essen und essen und essen. Und auf einmal hört man das Geräusch. So, jetzt ist mir einer raus, okay? Ich will nicht sagen, ob es jetzt absichtlich war oder nicht. Auf jeden Fall, ich gucke rüber. Mein Vater bombt meinem Junge eine. Boom! Du Sau! Jetzt, ich fand es natürlich so, super unfair. Bin aufgestanden. Nee, Quatsch, ich habe mich kaputt gelacht. Ich konnte nicht mehr weiter essen und ich bin am Boden gleich. Ich konnte nicht mehr. Der arme Kerl, das hält er mir heute noch nach. Auf jeden Fall. Falls du zuguckst, Bobby, tut mir leid. Also, Fakt ist, es war auch völlig unfair, oder? Stimmt doch. Und manchmal ist es auch so, wir gucken auf eine Situation und wir schätzen das völlig falsch ein. Völlig falsch einschätzt. Und wir urteilen dann über etwas, was faktisch gar nicht so im Detail stimmt. Und dieses Gefühl möchte ich, dass ihr jetzt im Kopf habt, okay? So, jetzt gehen wir in den Kontext rein. Thema ist ja überrascht von Gnade. Gnade, schwierig zu definieren, ist etwas, was wir alle unheimlich gerne möchten, wenn wir an etwas schuld sind. Aber wir nur sehr, sehr zögerlich bereit sind zu geben, wenn jemand anders sich an uns schuldig gemacht hat. Nochmal. Gnade ist etwas, was ich dringend möchte von jemand, bei dem ich mich schuldig gemacht habe. Und ich bin nur ganz zögerlich bereit, ihm Gnade zu gewähren, wenn er mich verletzt hat. Jesus, Gott, ist unterwegs auf dieser Welt und er ist im Finalzug. Das heißt, er steht kurz vor der Kreuzigung, er ist schon in Jerusalem und man muss wissen, für den Juden, und das ist bis heute noch so, die Zionisten, die sogenannten Zionisten, haben ein Ziel, nämlich den Tempel wieder aufzubauen. Der Tempel für den Juden ist der Ort, wo Gott und Mensch zusammenkommen. Und es ist der wichtigste Ort im Universum, weil dort begegnet der Mensch Gott. Und das war die Hauptzentrale, wo sich die Menschen aufgehalten haben, am Tempel. Jeder, der ein bisschen was von sich hielt, ging immer zum Tempel. Die Gewohnheit war, mindestens dreimal am Tag in den Tempel zu gehen, um dort zu beten. Tempel war der Versammlungsort, das war der Ort, wo man war. Die ersten Christen haben sich immer noch 10 Jahre lang fast täglich im Tempel getroffen. Okay? Also das heißt, der Tempel war der Ort, wo Gott und Mensch zusammenkommen. Und natürlich, wo würde Jesus sich aufhalten? Im Tempel, logisch. Aber jetzt kommen wir zum Kontext. Jesus ist zu einem Fest nach Jerusalem gereist. Nennt man das Laubhüttenfest. Das ist eins der höchsten Feste für die Juden. Geht so 7 Tage lang und es ist eigentlich ein Lichterfest. Also Josephus, auch ein bekannter Historiker, ein jüdisch-römischer Historiker aus dem 1. Jahrhundert, der berichtet, dass an diesem Lichterfest die Lichter so hell waren, also die Gefäße im Tempel und drumherum die große Krüge, wo sie angezündet haben, so hell war, dass jedes Haus in Jerusalem erleuchtet war. Ist natürlich ein bisschen eine Übertreibung, aber dass man sich's vorstellt. So, das heißt also, es war ein Freudenfest. Es war etwas total Geniales. Jetzt muss ich vorstellen, wenn ihr den Tempel, ich hätte eigentlich ein Bild mitbringen sollen, aber ist egal, könnt ihr nachher googeln, okay? Also, der Tempel, wenn ihr euch den vorstellt, gab es verschiedene Höfe. Es gab den heidnischen, wo alle Heiden hin durften und dann eben, also Nichtjuden und so weiter. Und dann gab es aber im Tempel gab es einen Hof, den nennt man den Frauenhof. Da durften die Frauen hin und dann ging es quasi 15 Stufen hoch und dann kam der Männerbereich, wo nur Männer hin durften. Ich will jetzt keine Amens hören. Also nur Männer durften dorthin. So, das heißt, die haben quasi während dem Fest, 15 Stufen, haben die jeden Tag pro Stufe Psalm 120 bis 134 gesungen. Ja, wenn ihr euch beschwert, dass der Gottesdienst hier 1,5 Stunden geht, stellt euch mal vor. Ja, 15 Psalmen werden da gesungen und erläutert. Das heißt, täglich hat man quasi Wasser geholt aus dem Teich Siloe und dann hat man das Wasser hochgetragen und so weiter. Und dann hat man das gesungen, 15 Stufen bis zum Männerding hoch. Am siebten Tag, ist man ganz früh losgegangen und hat quasi Wasser geholt aus dem Teich Siloe, heißt der Gesandte, okay, holt dort das Wasser und geht dann hoch, sinkt da diese 15 Stufen hoch und dann leert man das Wasser über den Altar, frühmorgens. Und Josephus und andere Kirchen oder Leute, die halt aus der Zeit geschrieben haben, haben gesagt, als das Wasser auf den Altar am siebten Tag gegossen wurde, ging ein Jubelschrei durch, das fast bis nach Jericho, 30 Kilometer weiter, gehört wurde. Das war eine Freude, okay? Also, der Gesandte wird ausgegossen. Ihr kapiert, was ich meine, so. Und ein Jubelschrei, okay, so. Jetzt in dieser Szene, wo der Jubel ausbricht, wo das Wasser ausgegossen wird, steht mein Gott hin, Jesus, in Person und sagt Folgendes. Am letzten großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief, wenn jemand dürstet, so komme er zu, ihr dürft mitmachen, mir, okay? Er kommt zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Stell dir das mal vor. In dieser Szene, er sagt, Leute, ihr checkt's nicht, okay? Ich bin's hier, das hier bin ich, okay? So, jetzt die führenden Juden, die Priester und die ganze Leiter dort, die haben das natürlich gecheckt und die haben Jesus gehasst. Die wollten Jesus überhaupt nicht. Die haben eigentlich, wenn ihr das ganze Kapitel lest, haben die ihre Tempelpolizei losgeschickt, um ihn zu verhaften. Aber die Polizisten, also die Tempelpolizei hier, die hört, wie er redet und wie er spricht und die sind völlig platt, die sind völlig beeindruckt. Fakt ist, sie verhaften ihn nicht, gehen zurück und kommen zu den führenden Priestern und die sagen, wo ist Jesus? Und die sagen, wow. Wirklich, müsst ihr lesen, so, wirklich. Wow. So jemand wie ihn haben wir noch nie gehört. Also das ist der Hammer, der Typ. Und die raschen völlig aus. Die sagen, ey, und die nehmen das wirklich im Wort, die sagen, seid ihr jetzt auch so doof wie der Pöbel? Die bezeichnen ihr eigenes Volk als Pöbelvolk, also als die hier. Und die sagen, habt ihr euch jetzt auch verblenden lassen? Und die wollen Jesus darf man das sagen, ums Verrecken? Ist es schwer? Also die wollen um jeden Preis, danke, um jeden Preis wollen sie Jesus irgendwie schädigen oder von der Bühne kriegen oder raus haben. Aber sie schaffen es nicht. Und dann steht einer auf, und den kennen wir schon aus Kapitel 3 vom Johannes, der mit Jesus sich unterhalten hat, der Nikodemus, der gehörte zum Führungsstab, zu den 70 wichtigsten Lehrern. Er wird sogar der Lehrer genannt mit dem Artikel. Das heißt, der war wahrscheinlich der wichtigste Lehrer Israels. Und er hat sich mit Jesus vor ein paar Tage, Wochen unterhalten. Und er steht auf und er sagt, Leute, wir tun ihm doch Unrecht. Ich meine, wir haben ihn ja nicht mal verhört oder mit ihm wirklich geredet. Und dann werden die sauer mit ihm, weil sie unbedingt Jesus loswerden wollen. Und so gehen die auseinander. Mit so einer Stimmung. Mit so einer Stimmung gehen sie nach Hause. Jetzt, Jesus hat nicht in Jerusalem übernachtet, sondern auf dem Ölberg. So. Am nächsten Morgen steht hier drin, früh am nächsten Morgen. Oh, sorry, warte mal. Das habe ich nicht drin. Früh am nächsten Morgen kommt Jesus wieder in den Tempel. Und jetzt muss man sich vorstellen, damals gab es ja nicht so tolle Uhren, wie wir heute haben, sondern die haben ja mit dem Sonnenaufgang, Sonnenuntergang gelebt. Und wer sich ein bisschen im Orient auskennt, weiß, dass zwischen 4 Uhr und vielleicht 5:30 geht da die Sonne auf. Das heißt also, irgendwo da dazwischen ging Jesus in den Tempel und da war High Life. Okay, das war ganz normal. Das heißt also, der ging ganz früh am Morgen ging er in den Tempel und lehrte dort. So, und jetzt, wir haben manchmal, ich sage immer, die Kinderbibel-Bilder im Kopf. Aber wer von euch schon mal in einer Synagoge war heute, der weiß, dass der Lehrer nicht steht beim Lehren, so wie ich jetzt hier. Der setzt sich hin, okay? Lehrer sitzen im jüdischen Kontext. Und in der Synagoge nennt man das den Stuhl des Mose, okay? Das ist der Stuhl des Mose, da setzt man sich hin und belehrt das Volk. Jesus, wenn man sich ihm vorstellt, im Lehrdienst, hat immer gesessen. Jetzt die Szene, wo jetzt passiert, im Tempel, da sitzt Jesus auf dem Boden und er lehrt, oder auf irgendeinem Stuhl oder was auch immer, und er lehrt. Okay? Man muss sich das eher in einem Kontext so vorstellen, die Leute entweder stehen drumherum oder sitzen sich auch hin und hören ihm zu. Jetzt, was man über den Tempel wissen muss, um das richtig zu verstehen hier. Der Tempel war ja die höchste heilige Stätte des Juden. Und zu den Festtagen kamen extra Römer angereist aus den Provinzen, um die Sicherheit in Israel zu gewährleisten. Weil, ihr könnt euch ja mal vorstellen, Josephus berichtet zum Beispiel, dass an einem Fest waren circa 2,5 Millionen Menschen da, also zwischen 1,5 und 2,5 Millionen. Wir reden hier von einer Stadt, die im Durchschnitt 50.000 Einwohner hatte. Und dann kommen, das war eine Zeltstadt vor den Mauern, das können wir uns gar nicht vorstellen. Millionen Menschen, also ungefähr, ich sage jetzt mal 1,5-2 Millionen Menschen kommen da zusammen. Und jetzt stell dir mal die Stimmung vor. Jetzt hast du eine Besetzung, die dich ja, dir das Leben schwer macht, die Römer. Und da kommt so eine Masse zusammen. Und dann hast du die Zeloten und die anderen militante Gruppen, die ein bisschen Stimmung machen. Ne? Und dann hast du ja deinen Gott jetzt da, der im Tempel ist. Und was glaubt ihr, was da für eine Stimmung abgeht? Deswegen ist ja Pontius Pilatus extra eingereist, ne? Das wissen wir ja. Und hat da seine Soldaten mitgebracht, damit da Ruhe herrscht. Und im Tempelbereich, das war natürlich das Pulverfass. Weil da war ja die Stimmung besonders, da ist ja Gott. Und mit Gott können wir alles machen. Mit Gott können wir auch die Römer platt machen. Und wenn der Messias kommt, dann macht er sie platt. Ne? Kennt ihr? Ein Tempel, das war das Pulverfass. Also was machen die Römer? Die sind ja doof. Die bauen quasi auf den Mauern der Tempel. Könnt ihr schön sehen? Könnt ihr googeln? Wie oft seid ihr schon? 5-mal? Okay. Also ihr könnt da auf der Tempelmauer, gab es die Laufwege der Römer. Die durften ja nicht in Tempel, sonst hätte es wirklich Krieg gegeben. Aber auf den Laufwegen oben, da durften sie hin und da haben sie alles beobachtet. Das haben wir im Kopf, okay? Oben die Römer, unten Jesus, der lehrt. Und jetzt passiert was Hässliches. Früh am Morgen passiert dann Folgendes. Die schleifen eine Frau daher und sagen, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat. Sag mal bitte, frischer. Okay, machen wir nochmal zusammen. Okay, auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Da gibt es ein Wort mit 3 Buchstaben. 6, okay? Also, die ist da erwischt worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst denn? Du? Ha, jetzt pass auf, das ist ey, so krass, was hier abläuft. Die haben ja eine Agenda, offensichtlich. Jetzt ist Jesus hier und lehrt und die schleifen diese arme Frau, ich sage jetzt gleich, diese arme Frau, die beim Ehebruch erwischt wird. Und beim Ehebruch muss man unterstreichen, um das richtig zu verstehen. Die wollen, die haben, ich sage es mal andersrum, über Nacht waren die richtig fleißig, die Jungs. Am Vortag konnten sie ihn nicht verhaften. Aber jetzt über Nacht waren die irgendwie total fleißig. Weil jetzt mal im Ernst, was machen geistliche Leiter am Schlüsselloch? Versteht ihr? Also, wie wahrscheinlich ist es, dass sich jemand, oh, beim Nachbar rappelt, okay, ah ja, die ist ja verheiratet. Na, na, das war geplant. Warum war das geplant? Wisst ihr, laut dem Gesetz Mose, wenn jemand Ehe bricht, müssen beide gesteinigt werden. Nicht nur die Frau. Und dass sie ja beim Ehebruch erwischt wurde, war ja offensichtlich nochmal einer beteiligt, stimmt's? Aber der ist nicht dabei. Hm, komisch. Und Jesus natürlich, der Gott ist, checkt es. Jetzt, was machen die hier? Das ist richtig übel. Sie verursachen hier eine Patt-Situation. Wisst ihr, was eine Patt ist? Das, da kommst du nicht raus. Du bist so oder so ein Loser. Du verlierst da drin. Ich erkläre euch, warum. Auf der einen Seite, sie sagen jetzt hier, das Gesetz sagt, man muss sie steinigen. Stimmt. Wenn Jesus jetzt sagt, nein, steinigt sie nicht, dann tut er sich ja gegen das Gesetz stellen und dann haben sie einen Anklagepunkt. Wenn er aber sagt, steinigt sie, gibt es da Beobachter. Wer war das nochmal? Die Römer. Man durfte niemand töten, außer Rom macht es. Und dann würde Rom fragen, wer hat den Befehl gegeben? Was macht Jesus? Er ist in einer Pattsituation. Befiehlt er so und befiehlt er so? Hat er die Anklage von den Juden oder die Anklage der Römer? Die arme Frau, denke ich, überleg mal, du laufst in so eine Falle rein. Natürlich ist es übel, was sie gemacht hat, keine Frage. Aber wie unfair, oder? Wie unfair. Du merkst, okay, du hast einen Fehler gemacht, aber dein Fehler wird jetzt genommen, um jemand anderen zu schaden und du merkst, du bist in eine Falle reingetappt und jetzt stehst du da. Ich meine, da sie beim Ehebruch, ich glaube nicht mal, dass die richtig angezogen waren. Wer sich dort auskennt mit den Straßen zu der damaligen Zeit, nicht schönes Bild. Und die schleifen sie, diese führende Priester, geistliche Leiter schleifen diese Frau hin wie so ein Stück Vieh und stellen sie in der Mitte zum Schaufen alle. Und neben ihr sitzt wer? Gott. Was sagt denn Gott zu dieser Situation? Und jetzt passiert was. Er sagt nämlich gar nichts. Und wenn wir es genau beobachten, dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, das habe ich euch erklärt, um etwas zu haben, um ihn anzuklagen. Jesus aber neigte sich vor und er schrieb einfach mit dem Finger. Er neigte sich vor, er setzte sich nicht, er sitzt ja schon. Und ich gehe jetzt nicht runter, weil in meinem Alter kommt man nicht mehr hoch, okay? Also, ihr könnt euch mal vorstellen, das heißt also, der Boden war jetzt nicht geteert und er nimmt seinen Finger, den Finger Gottes, und er malt im Boden. Jetzt natürlich weiß nur ich, was er geschrieben hat. Nee, Quatsch. Man weiß natürlich nicht, was er geschrieben hat. Aber ich gebe euch mal ein paar Beispiele, wo ich denke, was echt interessant ist. Nach jedem großen Fest, nach so einem wichtigen Fest wie Laubhüttenfest, war das üblich, dass der nächste Tag nach dem Fest ein Sabbat war. Und am Sabbat durfte man nichts arbeiten und auch nichts schreiben, was permanent war. Das heißt also auf Papier, also Papyrus oder auf Stein oder was auch immer. Alles, was bleibt, darf man nicht machen. Alles, was von Natur aus wie der Wind und Wasser weggeweht wird, das darf man. Und Jesus schreibt hier mit dem Finger und vielleicht auf der einen Seite sagt er, Gesetz, ihr wollt über das Gesetz reden. Come on, das eigentliche Gesetz habe ich geschrieben. Okay, und er malt da drin. Vielleicht hat auch Jeremia 17, Vers 13 reingeschrieben. Da heißt nämlich, die, die sich von Gott abgewandt haben, hat Gott in die Erde geschrieben. Oder er hat einfach ein Smiley gemalt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er malt darum und was er jetzt macht, ist genial. Die Jungs hier, die wollen ja eine Antwort, stimmt's? Was passiert, wenn du keine Antwort kriegst? Es nervt, stimmt's? Es nervt einfach. Du kriegst keine Antwort. Es nervt. Und was macht's? Es nervt sie. Hier steht die Frau, hier sitzt Jesus, hier sind die Ankläger und sie sagen jetzt, Jesus, sag was. Und dann konzentriert sich jetzt alles auf einmal auf Jesus. Und sie werden aggressiv und sie sagen, als sie aber fuhren fort, ihn zu fragen, richtet er sich auf. Das heißt also hier, eigentlich von der Grammatik heißt, und sie blieben dran und nerven und nerven und fragen, jetzt sag doch endlich. Und merkte, die Frau ist gar nicht das Thema. Sie wollen Jesus in die Pfanne hauen. Nicht die Frau ist gar nicht, das ist nur ein Mittel zum Zweck gewesen. Und sie rutscht aus dem Fokus raus. Und die ganze Aggressivität fokussiert sich auf Jesus. Ja, das ist mein Gott. Wisst ihr, wie cool der ist? Der ist so cool. Und alles richtet sich auf ihn. Und er ist gerade beim Lächeln, ne, und dann guckt er hoch und er sagt dann, wer von euch ohne Sünde ist, der soll doch bitte den ersten Stein werfen. Und dann heißt es, und er bückte sich wieder und malt weiter. Also ich weiß nicht, Gott ist schon irgendwie cool, oder? Der hält es komplett. Jetzt pass auf, die wollten doch ihn in die Pfanne hauen, stimmt's? Die wollten ein Schachmatt erzeugen. Gott ist so viel größer. Du denkst, Einbahnstraße, kein Weg raus. Pff. Gott hat schon die Lösung. Er sagt nur einen Satz. Gut, dann soll der werfen, der ohne Sünde ist. Jetzt haben sie ein Problem. Es waren ja die Priester und die Leiter, die geistlichen Leiter, die diese Frau hergebracht haben. Wenn jetzt jemand von ihnen wagen würde, auch nur Richtung eines Steines zu langen, würde er gesteinigt werden. Weil jeder wusste, keiner ist ohne Sünde außer Gott. Und er würde sich selbst zu Gott machen. Das konnte nur einer, Jesus. Wenn er das Kapitel weiterliest, sagt es sogar Jesus an einer Stelle, wer kann mir einer Sünde nachweisen? Ist interessant. Er wäre der Einzige aus dem ganzen Kontext, der den Stein werfen dürfte. Aber er sagt, auf Jungs, ihr wollt eine Klage? Ihr denkt, ihr seid besser. Ihr denkt, ihr habt das Recht, jetzt zu urteilen. Und diese Frau, die ihr in die Falle gelockt habt, zu verurteilen, bitte, dann werft doch den ersten Stein. Aber dann stehst du gerade für dein Leben. Und ich finde es so genial. Da heißt hier nämlich, angefangen von den Älteren. Jetzt ist nicht ganz richtig. Es müsste eigentlich Älteste heißen. Da geht es um Rang, nicht ums Alter. Das sind die Führer, die als Erstes gegangen sind. Und dann zum Geringeren. Also angefangen von den Älteren und dann die Geringeren sind gegangen. Das heißt, die ganz wichtigen Jungs haben gesagt, ich gehe. Kann ich nicht machen, dieses Urteil. Und was macht Jesus die ganze Zeit über? Malt, gechillt, okay. Merkt ihr, sie haben sich selber verurteilt. Und sie ziehen sich zurück. Und Jesus tut die ganze Zeit malen. Also jetzt, ganz im Ernst, wenn Jesus ein bisschen so wäre wie ich, ich hätte wenigstens beim Gehen den Pharisäer so einen Blick zugeworfen. Versteht ihr, was ich meine? Dieses... Loser. Ihr wisst, was ich meine, so dieses, hey, ihr wollt mich in die Pfanne hauen. Ciao. Macht's gut. Loser. Okay. Also, Jesus aber nicht, er ist ja Gott. Come on. Wisst ihr, das Krasse bei unserem Gott ist ja, er liebt ja die Jungs genauso wie diese Frau. Er versucht ja auch, diese Jungs zu gewinnen. In ihrer Verbohrtheit der Religiosität. Er versucht die genauso und er ehrt sie, indem er sie nicht verspottet, indem er nicht hämisch hinterherguckt. Er malt einfach sein Bild. Alle ziehen sich zurück. Also, ich weiß ja nicht, ob der Johannes das aus seiner Perspektive geschrieben hat oder ob vielleicht sogar ein Römer, der sich bekehrt hat. Das wäre mal interessant, so ihm die Story gesagt. Aber sei es drum. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu der Frau, wo sind sie? Interessant, oder? Wo sind sie? Hat dich denn niemand verurteilt? Also ich habe keinen Stein fliegen sehen. Kann es sein, dass dich niemand verurteilt hat? Sie aber sprach, niemand, Herr. Und jetzt hört mal genau zu, was mein Gott sagt. Der Einzige, der das Recht gehabt hat, einen Stein zu schmeißen. Der Einzige, der das Recht hat, über Tod und Leben zu richten. Der, der jeden Menschen richten wird, am Tag des Gerichts, der jetzt in der Situation ist, wo er richten kann, hört mal, was er sagt. Auch ich, der Richter aller Richter, der König aller Könige, der Gott des Universums, durch den alles erschaffen wurde, Kolosser 2, das Sichtbare und Unsichtbare wurde durch Jesus erschaffen. Der Schöpfer von WOH 64, der Schöpfer vom Tierbärchen sitzt da und sagt es. Ich verurteile dich nicht. Geh hin und jetzt, für manche ist es ein bisschen tricky, sündige von jetzt an nicht mehr. Jetzt eine plausible Frage an uns Langzeitchristen. Kann jemand von euch sagen, dass er seit seiner Bekehrung nicht mehr gesündigt hat? Gibt es hier jemand? Will jemand Strecke? Warte, ich hole schon einen Stein. Ne, okay. Natürlich, das sagt Jesus auch nicht. Sondern wenn ihr die Grammatik anguckt hier, heißt es, in der Sünde zu leben. Also ein bewusstes Sündigen, das ist ein Riesenunterschied, wird im Neuen Testament ganz klar differenziert. Der Hebräer-Schreiber, wenn ihr Hebräer lest, dann werdet ihr merken, oder auch den ersten Johannesbrief, ist auch sehr interessant, da heißt es, wer bewusst sündigt, der verurteilt sich nochmal, der kreuzigt Jesus auch nochmal. Das heißt also, Jesus warnt diese Frau und sagt, du, wenn du Sünde riechst, dann halt dich fern davon. Lebe nicht da drin. Kehr um. So. Und so wie ganz viele Geschichten in der Bibel, wir wissen nicht, wie die Frau reagiert hat. Keine Ahnung. Fakt ist, Jesus hat ihr was gegeben, was sie nicht verdient hat. Das ist Gnade. Er hat ihr Gnade gewährt. Sie war schuldig, keine Frage. Sie hat es auch verdient, keine Frage. Aber Gott sagt zu ihr, ich vergebe dir. Und wisst ihr, ein paar Tage später hängt er am Kreuz für den Ehebruch, den die Frau getan hat. Ein paar Tage später hängt er am Kreuz, um den Preis zu bezahlen, was die Frau hätte zahlen müssen, nämlich ihr Leben. Das ist mein Gott. Wisst ihr, die Frommen, die dachten, dass diese Frau schlechter wäre als sie und dass sie es verdient hat zu sterben. Und sie kommen zu Jesus und man könnte sagen, es gab drei Gruppen. Es gab Jesus, die Frommen und die Sünderin. Aber das Feld nachher sah ganz anders aus. Es gab nur noch Jesus und Sünder. Es gab nur noch Gott und Sünder. Und Ich kenne die Herausforderung, wenn man Bibel liest. Wer von euch liest die Überschriften mit in der Bibel? Die meiste wahrscheinlich, gell? Ich ermutige euch, macht's nicht. Macht's nicht. Es ist erst im 12. Jahrhundert eingefügt worden. Ich finde es super, dass es so ist, okay? Man findet es leichter, okay, wenn ich sage Kapitel so und so, dann gehen wir da hin. Aber es ist im Nachgang unterteilt worden. Es gehört zusammen, okay? Deswegen den nächsten Vers haben wir mit drin. Nun redete Jesus wieder zu ihnen, im Plural. Er redet jetzt zu der Frau, die anderen haben sich zurückgezogen und jetzt redet er zu allen wieder und er sagt zu ihnen, ich bin, was war ich bin nochmal? Der Name was? Ego Eimi steht da. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finsternis wandeln, in der Sünde wandeln, sondern er wird das Leben des Lichts haben. Versteht ihr? Die Frau steht doch immer noch da. Die Frau, die gerade Gnade empfangen hat und sie hört, wie Ego Eimi sagt, folg doch mir nach und dann bleibst du im Licht. Dann hast du ewiges Leben. Folg doch mir nach, Gott. Ego Eimi, ich bin so. Ich bin voller Gnade. Wisst ihr, das Interessante bei Gott, er ist ja voller Wahrheit. Er hat nie die Augen verschlossen vor Sünde, niemals. Aber er war auch voller Gnade. Er war voll in der Wahrheit und voller Gnade. Das ist mein Gott. Welchem Gott folgst du nach? Wie ist denn dein Gott? Wie ist dein Gott? Welchen Gott erklärst du, dem du angehörst, wenn du mit deinen Kollegen redest? Welchem Gott folgst du nach? Wer ist Gott in deinem Leben? Ich habe einen Gott, boah, so genial. Gnade ist eine Einladung, weil es etwas ist, was man nur innerhalb einer Beziehung wirklich verstehen und empfangen kann. Wir alle, jeder Mensch in dieser Welt wurde mit einem Sinn erschaffen, nämlich in der Beziehung zu sein mit Gott. Dafür brennt Gottes Herz. Und die Gnade ist die Eintrittskarte. Die Gnade ist das, was Gott jedem schenken möchte, damit du den Sinn deines Lebens entdeckst. Wer Jesus in sein Leben aufnimmt, ich hoffe so, dass es die Frau vielleicht sogar war, die das mit dem Johannes hier reflektiert und wo Johannes sich daran erinnert, wie sie es erlebt hat. Ich vermute natürlich, er selber erzählt, wie er es erlebt hat. Aber einfach sich zu versenden, wow, Gott, den wir an... Wenn ihr das Johannesevangelium lest, er fängt ja so an, was wir gesehen, was wir berührt haben, mit dem wir geredet haben. Mit diesem Gott waren wir unterwegs. Das Wort wurde Fleisch. Das habe ich erlebt, sagt Johannes. Und er erlebt hier in der Beziehungsebene, dass Gott so gnädig ist. Ich möchte dich einladen, im Namen Jesus, im Namen meines Gottes, diese Einladung anzunehmen. Amen, Weihnachten, come on. Die Geschenke. In unserem Kontext, sind wir mal ehrlich, was schenkst du da? Wir sind doch alle so reich. Haben doch alles, oder? Aber das Wichtigste ist das ewige Leben. Das Wichtigste ist die Absicht dessen, wozu Gott dich erschaffen hat. Und dieses Geschenk schlagen so viele Menschen aus. Leute, wenn ihr Jesus nachfolgt, schenkt doch den Menschen, die Jesus nicht kennen, das Beste, was es gibt. Schenkt ihnen Jesus. Die Botschaft von dem, der in diese Welt kam, um Gnade auszuüben, damit wir eine echte Beziehung mit ihm haben können. Sein Herz brennt dafür. Wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Mein Gott hat Empathie mit uns. Empathie im Vergleich zum Mitgefühl ist viel extremer. Wenn ich im Fernseher was angucke, und ich sehe arme Leute, elend, wird mein Herz berührt und ich habe Mitleid. Aber wenn mir jemand eine Story erzählt, die ich selber in meinem Leben erlebt habe, spüre ich Empathie. weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Wenn du heute Morgen hier bist oder im Livestream und du denkst, ich habe mein Leben so verbockt, ich habe nicht bloß Ehebruch betrieben, ich habe andere Dinge gemacht, die vielleicht viel schlimmer sind, dann habe ich einen Gott, der das hautnah miterlebt hat, was es heißt, mit so einem Menschen in Kontakt zu kommen und so einem Menschen zu vergeben. Egal, was du gemacht hast, du kannst zu einem Gott kommen, der dich komplett erneuern kann, der diese Schuld von dir nehmen kann und der dir ein neues Leben schenkt und der dich in deine Bestimmung hineinsetzt, in eine echte, lebendige Beziehung mit ihm. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte eine Einladung aussprechen, ganz bewusst einen Schritt zu gehen. Einerseits, wenn du heute Morgen da bist oder im Livestream und du sagst, von Jesus weiß ich, von Jesus habe ich viel gehört, aber bewusst ihn in mein Leben einzuladen, das habe ich nicht gemacht bisher. Dann möchte ich dich einladen, dass du sagst, Jesus, komm bitte in mein Leben. Wird Herr in meinem Leben. Ich möchte dir, dem gnädigen Gott, nachfolgen. Und es geht ganz einfach. Jesus ist eine Person. Und mit dem kannst du wie eine Person reden. Du kannst einfach sagen, Jesus, hier bin ich. Komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Du kennst mein Leben. Du weißt, wie es aussieht. Komm bitte rein. Die zweite Gruppe, die ich ansprechen möchte, ist, du hast Dinge getan, wo du überhaupt nicht stolz drauf bist. Und du fühlst dich total unwürdig. Und du schämst dich innerlich dafür. Und du hast große Herausforderungen, was damit endet, dass du Depressionen hast, Bindungen aufgebaut hast. Dinge in deinem Leben herrschen, die völlig ungesund sind, weil du dir selber nicht vergeben kannst. Aber Jesus heute Morgen möchte dir eine Einladung aussprechen. Du darfst zu ihm kommen und er möchte dich heilen. Er möchte dir Gnade schenken, dass du dir selber auch vergeben kannst. Und ich möchte dich einladen. Wir haben hier Gebetshelfer, ein Gebetsteam. Wenn du möchtest, das Lobpreisteam wird gleich ein Lied singen. Dann komm doch einfach vor und lass für dich beten. Es ist so gut, wenn man Dinge auch ablegen kann, bewusst, auch verbal. Nicht bloß mit sich selber ausmachen, sondern wo jemand anders mit einem gemeinsam betet. Und wo du sagst, ich weiß, diese Dinge trennen mich von Gott. Ich weiß, diese Dinge belasten mein Leben. Dann nutz doch die Chance heute Morgen. Nutz die Chance und empfange die Gnade, die Gott für dich vorbereitet hat. Er ist hier, er ist jetzt da und er möchte dir begegnen. So, folg der Einladung und nimm die Gnade an. Das Lobpreisteam wird uns leiten und der Altar ist offen. Wer gerne kommen möchte, kommt.